Und am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Weltweit ist das Coronavirus weiter auf dem Vormarsch, wenngleich auch regional höchst unterschiedlich verteilt. Unter dem Strich aber zählt die renommierte amerikanische Johns Hopkins Universität inzwischen mehr als 51.000 Todesopfer, verursacht durch die neue Lungenkrankheit. Die Zahl der bekannten Infektionen übersteigt inzwischen die Grenze von 1 Million. Auch diese Sendung steht deshalb weitgehend im Zeichen der Corona-Krise. Unter strengen Auflagen dürfen jetzt doch Erntehelfer nach Deutschland einreisen. Darauf haben sich Innen- und Agrarministerium verständigt. Die EU-Kommission schlägt ein Hilfspaket über 100 Milliarden Euro vor, abgesichert durch die Mitgliedstaaten. Weiterhin dramatische Lage in den USA und Spanien. In Russland wird unterdessen die arbeitsfreie Zeit verlängert. NATO und Bundeswehr wollen sich ebenfalls im Kampf gegen Corona engagieren. Tschechien, Polen und Ungarn hätten 2015 Flüchtlinge aufnehmen müssen, so hat jetzt der Europäische Gerichtshof geurteilt. Und die AfD, sie streitet weiter über den Umgang mit dem rechtsextremen sogenannten Flügel. Für viele dürfte das doch eher ein trauriges Osterfest werden, denn vielerorts herrscht eine Kontaktsperre. Die beliebten Kurzurlaube werden in diesem Jahr ausfallen und selbst der traditionelle Besuch bei Verwandten und Freunden, der muss verschoben werden. Aber auch für die Betriebe und die Kleinstunternehmen heißt es weiterhin irgendwie durchhalten. Immerhin haben Bund und Länder umfangreiche Hilfspakete auf den Weg gebracht. Von Entspannung kann dennoch keine Rede sein. Theo Gers.
Peter Altmaier stimmt die Nation auf schwere Zeiten ein. Denn noch steigt die Zahl der Infizierten, heute auf 73.522. Das waren gut 6.000 mehr als gestern. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 872. Die Corona-Pandemie hält Deutschland weiter im Griff. So wird beispielsweise der Stuttgarter Flughafen vom 6. bis 22. April komplett geschlossen. Doch auch zahlreiche andere Unternehmen und Beschäftigte bekommen den Shutdown zu spüren. Um wie viel die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr schrumpft, darauf wollte sich Altmaier nicht festlegen. Eine Zahl zu nennen wäre unverantwortlich, aber schlimm werde es in jedem Fall.
Wir müssen mit tiefen Einschnitten beim Wirtschaftswachstum in diesem Jahr rechnen. Die ersten beiden Monate waren gut, aber dann im Monat März hat sich die Krise zum ersten Mal bemerkbar gemacht. Im Monat April in besonderer Schärfe und im Monat Mai werden wir wahrscheinlich den Höhepunkt der Eingriffe und der Einschnitte erwarten können. Wir gehen davon aus, dass in einzelnen Monaten im ersten Halbjahr das Wirtschaftswachstum um mehr als 8% einbrechen kann.
Hochgerechnet aufs ganze Jahr bedeutet dies, es wird schlimmer kommen als während der Finanzkrise vor 10 Jahren. Damals schrumpfte die Wirtschaftsleistung um 5,7%. In diesem Jahr könnten es also mehr als 6% werden. Deshalb versucht die Regierung weiter mit allen Mitteln gegenzusteuern, ohne dabei den Gesundheitsschutz zu lockern. Aufatmen konnten heute die deutschen Landwirte. Das Einreiseverbot für Erntehelfer wird gelockert. Im April und im Mai dürfen jeweils bis zu 40.000 Saisonarbeiter einreisen. Dies ausschließlich mit dem Flugzeug, wobei nach der Landung ein Gesundheitscheck durchzuführen ist. Die Neuanreisenden dürfen zwar sofort arbeiten, müssen in den ersten 14 Tagen aber strikt getrennt leben und arbeiten von den Erntehelfern, die schon hier sind. Um die Nöte der Landwirtschaft zu lindern, sollen im April und Mai auch jeweils 10.000 heimische Arbeitssuchende aus anderen Branchen auf den Feldern aushelfen. Geholfen werden soll auch den Veranstaltern von Pauschalreisen und Kulturveranstaltungen. Sie sollen ihre Kunden und Besucher mit Gutscheinen statt einer sofortigen Rückzahlung entschädigen können. Die EU-Kommission muss dies allerdings noch genehmigen. Die Gutscheine sollen bis Ende nächsten Jahres gültig bleiben und für alle Tickets gelten, die vor dem 8. März gekauft wurden. Hat der Kunde seinen Gutschein bis Ende 2021 nicht eingelöst, muss der Veranstalter ihm den Wert erstatten. Geplant sind auch Härtefallklauseln für solche Kunden, denen ein Gutschein wegen ihrer finanziellen Situation nicht zuzumuten ist. Zuvor hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier daran appelliert, gerade hier Gemeinsinn zu zeigen, jeder könne helfen.
Wir können auch unseren Lieblingsläden, die derzeit geschlossen bleiben müssen, Gutscheine abkaufen oder in unseren Lieblingsrestaurants Essen zum Mitnehmen bestellen. Und wir können das Geld für gekaufte Eintrittskarten nicht zurückfordern, denn viele Kulturschaffende sind gerade jetzt in ihrer Existenz bedroht.
Die Regierung arbeitet derweil bereits an Plänen für die Zeit nach dem Abschwung. Bundesfinanzminister Olaf Scholz plädierte für einen Gleichklang. Mehr Investitionen, um Arbeitsplätze und Unternehmen zu sichern, aber auch den Sozialstaat erhalten.
Aus Berlin war das der Bericht von Theo Geers. Unterdessen hat auch Brüssel ein umfangreiches Hilfspaket angekündigt, von dem nicht zuletzt die von Corona besonders betroffenen Südländer der EU wie etwa Spanien oder auch Italien profitieren sollen. Ein Vorstoß mit Signalwirkung schließlich war lange Zeit von einer europäischen Solidarität eher wenig zu sehen. Peter Kapern.
Sure, so heißt die jüngste Waffe der EU-Kommission im Kampf gegen den durch das Coronavirus verursachten Konjunktureinbruch. 100 Milliarden Euro schwer ist das Programm, mit dem der Kollaps von Kurzarbeitergeldprogrammen in den am stärksten von der Krise betroffenen EU-Mitgliedstaaten verhindert werden soll. Sure sei das von der EU finanzierte Kurzarbeiterprogramm, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Sure is Europe-supported short-time work. It can mitigate the effects of the recession. It keeps people in work.
Es könne die Folgen der Rezession eindämmen und hält die Leute in ihren Jobs. Und so soll Sure funktionieren. Die Mitgliedstaaten geben Garantien im Umfang von 25 Milliarden Euro. Gestützt auf diese Garantien nimmt die EU-Kommission dann Kredite im Umfang von 100 Milliarden auf. Dieses Geld soll dann jenen Ländern und Regionen geliehen werden, deren Kurzarbeitergeldprogramme derzeit von der Überlastung bedroht sind, weil die Zahl der Anträge auf Unterstützung exponentiell angestiegen ist. Sure funktioniert also wie eine Art Rückversicherung auf Kreditbasis. Und das genau ist die Kehrseite, denn Länder wie Spanien und Italien pochen derzeit stärker auf echte Zuschüsse als Zeichen der europäischen Solidarität, statt auf Programme, die ihre Gesamtverschuldung weiter erhöhen. Für Ursula von der Leyen aber ist Sure dennoch ein Zeichen aktiver europäischer Solidarität.
This is European solidarity.
Die jüngste Initiative der Kommission fügt sich ein in eine geradezu hektische Suche nach Möglichkeiten, den von der Corona-Krise am schwersten gebeutelten Mitgliedstaaten zu helfen. Allein heute präsentierte Ursula von der Leyen mehrere weitere Vorhaben, Hilfsprogramme für Fischer und Bauern. Außerdem gibt die Kommission 3 Milliarden für die gemeinschaftliche Anschaffung medizinischer Ausrüstung. Dazu kündigte die Kommissionspräsidentin an, dass alle noch für dieses Jahr ausstehenden Auszahlungen aus den Kohäsionsfonds unabhängig von der eigentlichen Zweckbindung für den Kampf gegen die Wirtschaftskrise und zudem ohne die sonst obligatorische nationale Kofinanzierung verwendet werden können. Von der Leyen will zudem im Schnellverfahren einen neuen Entwurf für einen mittelfristigen Finanzrahmen vorlegen. Im Februar war ein Gipfel mit dem Versuch gescheitert, ein solches Budget für die Jahre 2021 bis 2027 zu vereinbaren. Details des neuen Entwurfs gibt es noch nicht, doch mutmaßlich wird von der Leyen die Nettozahlerländer zu höheren Überweisungen nach Brüssel drängen, um dann ein Wiederaufbauprogramm für die EU-Wirtschaft finanzieren zu können.
The European budget is the best expression of solidarity and responsibility of member states.
Das EU-Budget sei der beste Ausdruck der Solidarität und Verantwortung der Mitgliedstaaten, so von der Leyen heute. All diese Initiativen und Projekte verfolgen das Ziel, den Streit um die sogenannten Corona-Bonds zu entschärfen, der das Zeug hat, die EU zu spalten. Wenn nur genügend andere Hilfsinstrumente verfügbar sind, dann, so die Hoffnung, könnten die neuen Staaten, die die Einführung gemeinsamer Schuldverschreibungen verlangen, von ihrer Forderung abrücken.
Auch die EU-Kommission will weitere Hilfsprogramme anschieben. Aus Brüssel war das der Bericht von Peter Kapern. Nicht nur in Italien, sondern auch in Spanien bleibt die Lage weiterhin dramatisch. Noch immer steigt die Zahl der Infizierten und auch die der Toten an, obwohl auch in Spanien längst strenge Ausgangsbeschränkungen erlassen worden sind. Marc Dugge hat die Einzelheiten.
950 Menschen sind hier innerhalb von 24 Stunden an den Folgen des Coronavirus gestorben. Das sind rund 100 mehr als gestern. Die Tatsache, dass die Zahl der neuen Todesfälle seit Tagen immerhin prozentual kaum ansteigt, die beruhigt in Spanien kaum jemanden. Die Ziffern sind einfach zu niederschmetternd. Insgesamt 10.095 Corona-Tote muss Spanien mittlerweile verzeichnen. Das sind rund 3.000 weniger als in Italien, aber auch mehr als doppelt so viele wie in Frankreich. Fernando Simon, Leiter der Behörde für gesundheitliche Notfälle, ist trotzdem überzeugt, die Epidemie verlangsamt sich. Ich denke, dass der Fokus jetzt schon nicht mehr darauf liegt, wann der Gipfel der Epidemie erreicht ist. Wir sind derzeit auf dem Gipfel. In einigen Regionen gehen die Zahlen schon zurück, sagt er. Simon meldete sich per Videoschalte in die tägliche Pressekonferenz. Er ist selbst positiv auf den Coronavirus getestet worden, einer von mehr als 110.000 Menschen in Spanien. Die Dunkelziffer der Infektionen dürfte allerdings weitaus höher liegen, denn anders als in Deutschland wurde in Spanien relativ wenig getestet. Hier fehlt es nicht nur an verlässlichen Schnelltests, an Schutzkleidung und an Klinikpersonal. Sorgen macht vor allem der Mangel an Intensivbetten. Fernando Simon. Wir sehen zwar, dass die Zahl der Neueinweisungen in den Intensivstationen zurückgeht. Die neuen Patienten verbringen allerdings mehr Zeit als üblich in den Intensivstationen. Und das könnte dafür sorgen, dass wir sie zunehmend auslasten. In vielen Krankenhäusern sind die Intensivstationen aber schon jetzt überlastet. Offiziell gibt es rund 6.000 Betten für Intensivpatienten in Spanien. In Deutschland dürften es rund 40.000 sein, also mehr als sechsmal so viel. Doch Maria José Sierra vom Koordinierungszentrum für gesundheitliche Notfälle sagt, Spanien erhöht seine Kapazitäten. Alle Krankenhäuser und das gesamte Gesundheitssystem strengen sich an, um mehr Intensivbetten zu organisieren. Ich habe derzeit keine aktuelle Zahl, aber ich weiß, dass sie jeden Tag mehr Betten zusammenbekommen. Deswegen kaufen und installieren wir auch derzeit so viele Beatmungsgeräte. Jeden Tag gibt es mehr Kapazitäten. Das Gesundheitssystem reagiert. Das ist doch fantastisch. Optimistisch stimmt die Behördenchefs auch, dass die Zahl der Menschen, die die Krankheit überwunden haben, seit gestern um fast ein Fünftel angestiegen ist. Und auch in den Notaufnahmen der Krankenhäuser geht es mittlerweile deutlich ruhiger zu. Die Regierung wertet das als Zeichen dafür, dass die weitreichende Ausgangssperre Wirkung entfaltet.
Aus Madrid berichtete Marc Dugge. Mittlerweile zählen die USA die höchste Zahl weltweit der mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten. Was auch damit zu erklären ist, dass dort mittlerweile umfangreich getestet wird. Gleichzeitig hat das Virus mit voller Wucht auch die Wirtschaft infiziert, abzulesen an der jüngsten Arbeitslosenstatistik. Katrin Brandt.
Nun wird der Zusammenbruch der US-Wirtschaft sichtbar. Allein vorige Woche haben sich 6,6 Millionen Amerikaner arbeitslos gemeldet. Das ist ein Rekord. Damit haben sich die Zahlen der Vorwoche verdoppelt. Bis zum 21. März hatten 3,3 Millionen Menschen einen Antrag gestellt. Und es dürfte noch schlimmer kommen. Bis Ende April könnten sich bis zu 20 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet haben. Die Arbeitslosenquote würde dann bei 15% liegen, deutlich höher als in der schweren Wirtschaftskrise der 80er Jahre. Diesmal allerdings sind die Leistungen der Arbeitslosenversicherung massiv ausgebaut worden. Jeder Arbeitslose bekommt zusätzlich zur regulären Unterstützung wöchentlich noch $600 von der US-Regierung dazu. Außerdem können sich jetzt auch Freiberufler und Selbstständige arbeitslos melden, wenn sie durch die Corona-Krise keine Aufträge mehr bekommen. Dafür hat der Kongress hunderte Milliarden Dollar in seinen Rettungspaketen bereitgestellt.
Katrin Brandt über den deutlichen Anstieg der Arbeitslosenquote in den USA. Es waren dramatische Stunden und Tage 2015, 2016, als Hunderttausende nach Europa geflohen sind. Die EU einigte sich damals, die besonders betroffenen Mitgliedsländer Griechenland und Italien zu entlasten durch eine Umverteilung der Flüchtlinge auf andere EU-Staaten. Aber Polen, Ungarn und Tschechien wollten damals nicht mitmachen. Gegen diese Verweigerungshaltung wiederum klagte die Kommission. Heute sprach der Europäische Gerichtshof das Urteil. Paul Vorreiter.
Es ist eine Niederlage für die osteuropäischen Staaten Polen, Ungarn und Tschechien, die sich nach dem Sommer 2015 einem Mechanismus entgegengestellt haben, mit dem insgesamt 160.000 Migranten aus Italien und Griechenland verteilt werden sollten. Konkret entschied der Europäische Gerichtshof, die Länder hätten ihre Verpflichtungen verletzt, die sich aus Entscheidungen der Innenminister im September 2015 ergaben. Ungarn hätte gut 1.000, Tschechien mehr als 2.000 und Polen gut 6.000 Geflüchtete aufnehmen sollen. Die Entscheidung damals fiel zwar nicht einstimmig, doch in einem vorhergehenden Urteil stellte der EuGH bereits klar, dass ein einstimmiger Beschluss unter den besonderen Umständen nicht nötig war. Die Länder waren nach dem Beschluss der Innenminister damals verpflichtet, in regelmäßigen Abständen freie Plätze zur Unterbringung von Migranten zu melden. Der EuGH ließ die Argumente Ungarns und Polens nicht gelten, wonach sie keine Migranten hätten aufnehmen können, weil innere Sicherheit und öffentliche Ordnung gefährdet gewesen wären. Die Länder hätten im Einzelfall prüfen müssen, ob es Gründe gäbe, eine gefährliche Person nicht ins Land zu lassen. So pauschal hätten sie sich jedenfalls nicht verweigern dürfen. Auch den Verteilmechanismus als ineffektiv zu kritisieren und ihn deswegen einseitig nicht umzusetzen, so wie Tschechien argumentiert hatte, war nicht rechtens. Der EuGH urteilte, die anderen EU-Staaten hätten sich in dieser Lage auf die Solidarität der Länder verlassen können müssen. Das Urteil ist ein Erfolg für die EU-Kommission, die das vor dem EuGH klären ließ.
Es ist jetzt an der Kommission, die entsprechenden Konsequenzen daraus zu ziehen und mit Bedacht abzuwägen, wann und wie die nächste Klage erhoben wird und damit auch Strafmaßnahmen festgelegt werden. Die politische Bedeutung geht aber ein Stück weit darüber hinaus und wir müssen das Urteil jetzt dafür nutzen, mit neuem Elan am gemeinsamen Asyl- und Migrationspaket auch weiterzuarbeiten.
Sagt die migrationspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament Lena Dupont, auch mit Blick auf die von der Kommission angekündigten neuen Vorschläge für eine EU-Asyl- und Migrationspolitik. Kommissionspräsidentin von der Leyen stellte heute in Aussicht, dass das Urteil aus Luxemburg auf die neuen Pläne Auswirkungen haben wird.
It is referring to the past, but it will give us guidance to the future.
Ein Urteil aus der Vergangenheit, das Anleitung für die Zukunft gebe. Die SPD-Europaabgeordnete Birgit Sippel erinnerte daran, dass die Verteilung der 160.000 Geflüchteten nicht umgesetzt sei und hofft, dass auch andere Mitgliedstaaten den Beschluss umsetzen.
160.000 Menschen, die internationalen Schutz beantragt hatten, sollten in alle Mitgliedstaaten umgesiedelt werden. Das wurde bisher laut Europäischem Rechnungshof nur für knapp 35.000 Personen umgesetzt. Auch das ist eine Ursache für die dramatische Lage in den überfüllten Hotspots in Griechenland, die jetzt wegen Covid-19 zu eskalieren droht.
Unterdessen nehmen Warschau, Budapest und Prag das Urteil locker. Zu hören ist, das Urteil habe keine praktische Bedeutung mehr oder keine weiteren Folgen. Ungarn kritisiert, dass nur drei Staaten vor den EuGH gebracht wurden, obwohl andere den Beschluss auch nicht umgesetzt hätten.
Der Bericht von Paul Vorreiter war das und kurz vor der Sendung habe ich darüber auch mit der Abgeordneten der Grünen im EU-Parlament Terry Reintke gesprochen und sie zunächst gefragt, was das Urteil des EuGH letztlich wert sei.
Also das ist ein Urteil, das für uns in Brüssel nicht sehr überraschend kam, dass sozusagen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auch EU-Recht anwenden müssen. Es ist dennoch ein wichtiges Signal, eben wirklich nochmal zu sagen, diese Entscheidung ist getroffen worden und dann muss die von den Mitgliedstaaten entsprechend auch umgesetzt werden. Es wird sich jetzt zeigen, ob die Kommission noch einen Schritt weiter geht. Sagt, das muss jetzt auch eben dann Konsequenzen haben für die entsprechenden Mitgliedstaaten, die die Entscheidung von damals eben Flüchtlinge aufzunehmen verweigert haben.
Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal hört, was da aus Warschau, Budapest und Prag kam, da hat man gesagt, das Urteil habe keine weiteren Folgen. Also offenbar ist man da ja ganz entspannt.
Natürlich hat dieses Urteil ja jetzt erstmal keine Folgen, wie zum Beispiel finanzielle Sanktionen, aber die Kommission kann das anstreben. Es ist jetzt erstmal klargemacht worden vom Europäischen Gerichtshof, dass diese Verweigerung von Polen, Ungarn und Tschechien sich eben gegen EU-Recht gestellt hat. Und das ist ja erstmal schon mal eine wichtige Bestätigung, weil wir das einfach gerade auch in so Krisenzeiten immer wieder brauchen, dass wenn gemeinsame Entscheidungen getroffen werden, die dann auch eben von allen gemeinsam umgesetzt werden.
Aber ist denn nicht gerade bei der Migrationspolitik das Grundproblem, dass die Mitgliedstaaten letztlich nicht gezwungen werden können, Menschen bei sich aufzunehmen, also gegen ihren erklärten Willen, weil das auch in der Praxis gar nicht funktionieren würde?
Naja, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, was die Europäische Union tun kann, wenn Mitgliedstaaten sich weigern, in so einem Fall dann Flüchtlinge aufzunehmen. Wenn jetzt attestiert wird vom Europäischen Gerichtshof, dass das gegen EU-Recht verstößt, dann kann das eben langfristig zu finanziellen Sanktionen für die entsprechenden Mitgliedstaaten führen. Ich glaube aber, dass es eigentlich gar nicht mehr um die Frage geht, sollen Flüchtlinge aufgenommen werden oder nicht. Es geht hier eigentlich um eine Stellvertreter-Auseinandersetzung. Und deshalb ist es wichtig, immer wieder nicht zurückzuweichen, sondern zu sagen, es gibt diese gemeinsamen Entscheidungen, wir haben eine gemeinsame internationale Verantwortung, die müssen wir jetzt eingehen und im Zweifel, wenn die Regierungen in Ländern wie Polen oder Ungarn das nicht tun wollen, dann müssen wir eben auch von europäischer Ebene weitere Schritte gehen, um am Ende gemeinsames europäisches Recht wirklich auch durchzusetzen.
Dann hat ja die EU, Frau Reintke, auch immer wieder darüber diskutiert, dass dann eben Länder, die nicht mitmachen wollen, gerade in der Migrationspolitik, dass die vielleicht dann andere Hilfe leisten können oder finanziell Kompensationen zahlen. Wäre das dann nicht vielleicht auch eine Lösung, um diesen ständigen Konflikt, der seit Jahren schwelt, irgendwie zu lösen?
Genau, sowas schwebt uns auch vor. Wir haben als grüne Fraktion im Europäischen Parlament gerade nochmal ein Papier dazu verabschiedet, zu sagen, dieses Dublin-System, wie es jetzt gerade besteht, funktioniert ja offensichtlich nicht. Deswegen hatte ich diese temporären Maßnahmen zur Umverteilung ja überhaupt erst gegeben, weil eben Länder wie Italien oder Griechenland mit der Anzahl der ankommenden Asylsuchenden überfordert waren. Wir brauchen eigentlich langfristig einen gemeinsamen, konstruktiven Weg, um eben eine Umverteilung zu organisieren, die aber zum Beispiel auch sowas umfassen könnte, wie dass es finanzielle Verantwortungsverteilung gibt. Wir sind da sehr offen. Am Ende des Tages ist aber klar, es können sich nicht einige Mitgliedstaaten einfach so aus der Affäre ziehen, indem sie sagen, wir machen da nicht mit.
Nun lassen Sie uns mal den Blick ein bisschen weiten. Die Migrationsfrage ist ja letztlich nur ein Streitpunkt. Letztlich reicht die Spaltung ja innerhalb der EU doch viel tiefer, wenn man jetzt mal die faktische Entmachtung des ungarischen Parlaments nimmt. Die Frage ist ja schon, die grundsätzliche Frage, jetzt abgesehen von den wirtschaftlichen Erfolgen, die es zweifelsohne in den osteuropäischen Ländern gibt, was bleibt eigentlich vom EU-Beitritt dieser Länder, wenn es eben um Rechtsstaatlichkeit, um Unabhängigkeit der Justiz oder eben auch um die Grundwerte geht?
Naja, die Frage ist natürlich, wie kann man gerade in Ländern wie Polen oder Ungarn diese immer weiter fortschreitende Autokratisierung, wie kann man der entgegenwirken? Und was können wir von europäischer Ebene tun, eben zu sagen, die Europäische Union ist nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern basiert auf gemeinsamen Werten. Und ich denke, die Entwicklungen der letzten Tage haben auch nochmal gezeigt, dass wir mehr tun müssen, dass wir dieser Entdemokratisierung nicht einfach zuschauen können. Deswegen wünsche ich mir, dass die Europäische Kommission sich erstens sehr viel klarer dazu positioniert, aber dann eben auch im Zweifel weitere Schritte bedeckt, wie zum Beispiel eine Konditionalisierung von EU-Mitteln. Da liegt jetzt gerade ein Vorschlag auf dem Tisch. Ich hoffe, dass die deutsche Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte dieses Jahres in der Diskussion um den mehrjährigen Finanzrahmen sagt, wer europäisches Recht nicht umsetzt, wer sich nicht an Rechtsstaatlichkeit und Demokratie hält, der kann als Regierung auch in Zukunft keine EU-Mittel mehr verteilen, weil das ein klares Zeichen wäre. Wir als Europäische Union, wir stehen gemeinsam zu diesen europäischen Werten und setzen die dann auch durch.
Also nochmal eine klare Sanktionierung auch. Es gibt nur Strukturhilfen, wenn zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit auch garantiert ist.
Genau, was uns vorschwebt, wäre konkret nicht zu sagen, es dürfen gar keine Mittel mehr fließen, sondern dass diese Mittel nicht mehr von den Regierungen verteilt werden, sondern dann eben direkt aus Brüssel verwaltet. Das hat natürlich weitreichende Konsequenzen. In der Realität würde das aber uns ein sehr, sehr starkes Schwert geben gegen Regierungen wie in Budapest und Warschau, die eben probieren, das Beste aus der Europäischen Union herauszuholen, Fördermittel abzugreifen, aber sich gleichzeitig eben nicht an gemeinsame Spielregeln halten. Ich glaube, wir müssen da sehr viel klarer werden. Und ich wünsche mir das auch von Leuten wie zum Beispiel Ursula von der Leyen.
Aber nochmal, es gab jetzt auch eine Erklärung von 14 EU-Ländern zu der faktischen Entmachtung des ungarischen Parlaments. Diese Erklärung wurde eigentlich nur von den westlichen EU-Staaten mitgetragen. Die Ausnahme war jetzt Lettland. Die anderen osteuropäischen Länder haben das nicht gemacht. Das zeigt doch schon, diese Spaltung letztlich zwischen Ost und West, die reicht eben tatsächlich viel tiefer.
Wir sehen natürlich, dass gerade Länder in Osteuropa, gerade was Rechtsstaatlichkeit und Demokratie angeht, problematische Reformen vollziehen. Es ist aber nicht so, dass es da eine grundsätzliche Spaltung zwischen Ost und West gibt. Wenn wir nämlich mal über die Regierung hinausblicken, in die Gesellschaften hinein, in die Zivilgesellschaft, es gibt hunderttausende Millionen Menschen in Ländern wie Polen, in Ungarn, in der Slowakei, in Tschechien, die sich gegen diese Politik ihrer eigenen Regierung stellen, die darauf hoffen, dass die Europäische Union mehr tut, um ihre Rechte zu verteidigen. Auch das sind EU-BürgerInnen und auch für die kämpfen wir eben im Europäischen Parlament. Und deshalb dürfen wir uns nicht nur anschauen, was machen die Regierungen, sondern müssen eben auch schauen, wie können wir die Bevölkerung und die Menschen vor Ort unterstützen.
Noch eine Frage, weil Sie vorhin ja auch gesagt haben, die Grünen sind dafür, dass man jetzt die Vergabe von Mitteln schon daran knüpft, dass die Länder auch die Rechtsstaatlichkeit einhalten. Aber auf der anderen Seite muss ja dieser Haushalt und diese mittelfristige Finanzplanung muss am Ende ja einstimmig verabschiedet werden. Und da ist schon die Frage, wie will man zu so einer Änderung die Zustimmung auch der Osteuropäer überhaupt bekommen?
Also wir haben in den letzten Wochen Bewegung gesehen, auch von Ländern wie Ungarn und Polen. Am Ende des Tages muss man natürlich darauf hoffen, dass es ein Verhandlungsgeschick gerade dann auch unter der deutschen Ratspräsidentschaft gibt. Ich hoffe immer noch, dass der Druck, wenn er denn endlich mal explizit gemacht wird von Ländern wie Deutschland, von Frankreich, jetzt ja auch von vielen anderen EU-Mitgliedstaaten, dass der am Ende erfolgreich ist und dass dann eben auch Polen und Ungarn so einem Vorschlag zustimmen würden. Wie das in der Realität dann umgesetzt wird, das steht nochmal auf einem anderen Papier. Aber dass wir erstmal so einen Mechanismus bekommen, das ist wahnsinnig wichtig.
Sagt die Abgeordnete der Grünen im EU-Parlament, Terry Reinke. Und jetzt weitere Themen in Kurzform. Das Herunterfahren ganzer Volkswirtschaften hilft auch dem Klima, zumindest kurzfristig, Vera Wolfskamp.
Weniger Produktion, weniger Verkehr. Wegen der Corona-Krise geht derzeit der CO2-Ausstoß zurück. Doch Bundesumweltministerin Svenja Schulze warnt davor, daraus die falschen Schlüsse zu ziehen. Das sei ein kurzfristiges Phänomen, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Durch die von der Pandemie ausgelöste Wirtschaftskrise entstünden keine moderneren Strukturen für den Klimaschutz und keine klimafreundlichen Alternativen. Umweltministerin Schulze sprach sich dafür aus, mögliche Konjunkturprogramme nach der Corona-Krise ökologisch auszurichten. Man müsse die Wirtschaft so wieder aufbauen, dass sie klimaverträglich und damit auch zukunfts- und wettbewerbsfähig sei. Auch die Weltorganisation für Meteorologie hat darauf verwiesen, dass der CO2-Ausstoß wieder ansteigen werde, sobald die Pandemie überstanden sei und die Weltwirtschaft wieder anlaufe. Gestern war die für November im schottischen Glasgow geplante UN-Klimakonferenz wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben worden. Die EU-Kommission teilte mit, sie wolle dennoch an ihrem Zeitplan festhalten und bis September ein neues europäisches Klimaziel für 2030 präsentieren.
Koalitionszoff war gestern, zumindest in der Krise, läuft die Regierungsarbeit weitgehend reibungsfrei ab. Und das wird auch von vielen Bürgern honoriert, Markus Sambale.
Wie die Bundesregierung in der Corona-Krise handelt, das kommt bei vielen gut an. 3/4 der Deutschen sagen, dass sie mit dem Krisenmanagement zufrieden sind. Dadurch hat sich auch der Blick auf die Regierung insgesamt komplett gedreht. Vor einem Monat waren nur 35% mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden, jetzt sind es 63%. So ein starker Rückhalt für eine Regierung wurde noch nie gemessen im ARD-Deutschland-Trend und den gibt es schon seit mehr als 2 Jahrzehnten. Das Lob für die schwarz-rote Krisenpolitik zahlt sich aber nur für CDU und CSU aus, nicht für die SPD. In der Sonntagsfrage von Infratest DIMAP kommen CDU und CSU auf 34%, ein Plus von 7 Prozentpunkten. Die SPD liegt unverändert bei 16%. Zum ersten Mal seit Sommer 2018 hätte die Große Koalition damit wieder eine Mehrheit. Geringe Verluste bei allen Oppositionsparteien. Die Grünen kommen jetzt auf 22%, die AfD auf 10%, für die Linke 7, für die FDP 5%. Das Vertrauen in die Regierungsarbeit zeigt sich auch in den persönlichen Zuspruchswerten. Vorn liegt Bundeskanzlerin Merkel mit den besten Werten in der laufenden Wahlperiode. Dahinter Finanzminister Scholz, Gesundheitsminister Spahn, Bayerns Ministerpräsident Söder und Wirtschaftsminister Altmaier mit jeweils persönlichen Rekordwerten.
Auch die Bundeswehr verstärkt ihr Engagement im Kampf gegen das Virus. Kai Clement.
Das sogenannte Einsatzkontingent Corona umfasst 15.000 Soldatinnen und Soldaten. Erstmals in ihrer Geschichte gehe die Bundeswehr angesichts der Krise einen solchen Schritt, so die Verteidigungsministerin im ARD-Morgenmagazin. Es gehe etwa um Sanitäter und Logistikexperten, um helfende Hände, so nennt es Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Bundesländer können die Bundeswehr im Rahmen von Amtshilfe anfragen. In den vergangenen 2 Wochen seien die Zahlen deutlich nach oben gegangen, sagte ein Bundeswehrsprecher dem ARD-Hauptstadtstudio. Von zuletzt 50 Anfragen auf jetzt knapp 280. Davon seien 66 in Arbeit oder bereits abgeschlossen. Die Verteidigungsministerin nannte als Beispiele, man habe an der Grenze festsitzende Autofahrer versorgt oder den besonders betroffenen Kreis Heinsberg mit Hilfsgütern und unterstütze Corona-Teststellen. Kramp-Karrenbauer räumte zugleich ein, dass die Bundeswehr dabei auch an Grenzen stoße. Auch ihr fehlten Schutzmasken, Fachpersonal sei knapp. Die Verteidigungsministerin betonte erneut, dass der Kampf gegen das neuartige Coronavirus ein Marathon sei. Wenn die zivilen Kräfte an den Rand der Erschöpfung kämen, sei die Bundeswehr gefragt.
Das Alter für den Einsatz als Profifußballer soll jetzt auf 16 Jahre gesenkt werden. Uli Schäfer.
Bislang musste ein Spieler in der Regel 17 Jahre alt sein, um bei den Profis eingesetzt zu werden. Ausnahmen gab es nur für A-Jugendliche des sogenannten jüngeren Jahrgangs. So kam es in der Vergangenheit dazu, dass ein Spieler noch nicht 17 war, aber schon im Profikader stand. Zum Beispiel Nuri Sahin bei Borussia Dortmund, der mit 16 Jahren und 11 Monaten sein Bundesliga-Debüt gab. Ab jetzt kommt es nur noch auf das Alter an und nicht mehr darauf, ob der Spieler A- oder B-Jugend spielt. Wichtig ist nur, dass er in einer Jugendmannschaft des Vereins kickt und dass die Eltern ihr Einverständnis geben. Die neue Regelung gilt ab der kommenden Saison. Gut möglich, dass einige Bundesliga-Clubs davon Gebrauch machen, denn aktuell haben viele Vereine herausragende Talente in ihren Nachwuchsteams. Beim BVB spielt zum Beispiel Youssoufa Moukoko. Der in Kamerun geborene Stürmer wird im November 16 Jahre alt und könnte dann dank der neuen Regel in der Bundesliga für die Profis spielen. Borussia Dortmund war auch der Verein, der bei der deutschen Fußballliga den Antrag auf Regeländerung gestellt hat, unterstützt vom deutschen Meister Bayern München. Mit der Senkung der Altersgrenze für die Bundesligen auf 16 Jahre ist die deutsche Fußballliga dem Beispiel der anderen europäischen Top-Ligen gefolgt. In England, Spanien, Italien und Frankreich gibt es diese Regelung schon länger.
Und damit zur Frankfurter Börse. Claudia Wehrle fasst den heutigen Handelstag zusammen.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier redet nicht lange um den heißen Brei herum. Er rechnet in den kommenden Monaten mit tiefen Einschnitten beim Wirtschaftswachstum. Das Bruttoinlandsprodukt könnte stärker schrumpfen, als das während der Finanzkrise 2008-2009 der Fall gewesen ist. Inzwischen machen sich auch die Folgen der Coronavirus-Pandemie immer stärker bemerkbar. Zu den besonders betroffenen Industriezweigen gehören die Autobauer und Zulieferer. Bänder stehen still, Mitarbeiter werden in Kurzarbeit geschickt. Das alles zu einer Zeit, in der die Unternehmen ohnehin schon zu kämpfen hatten. Denn die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China hatten bereits tiefe Spuren hinterlassen. Die Absatzzahlen rückläufig, der Umstieg vom Verbrennungsmotor auf E-Mobilität oder auf andere Antriebstechniken ist teuer. Hausgemachte Probleme kommen bei vielen Unternehmen noch hinzu. Auch die Flugzeugbranche hat schwer zu kämpfen. Bei der Lufthansa ist Kurzarbeit angesagt. Der Flughafen in Frankfurt schließt bis auf Weiteres ein Terminal. Es werde nicht mehr für die Passagierabfertigung genutzt. Grund dafür sei das geringere Passagieraufkommen infolge der Corona-Krise. Der DAX, wie so oft in diesen Tagen, ohne klaren Trend. Die Frage ist nicht ob, sondern wie tief und wie lange die wirtschaftliche Talfahrt andauern wird. An Unterstützungsmaßnahmen mangelt es nicht. Die kommen sowohl von den Notenbanken als auch von den nationalen Regierungen. Konjunkturpakete in großem Stile werden geschnürt. Welche Risiken und welche Nebenwirkungen allerdings damit verbunden sind, das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Der DAX beendet den Handelstag leicht. Im Plus steigt auf 9.570 Punkte.
Claudia Wehrle war das von der Frankfurter Börse um gleich 23.42 Uhr. Viele Airlines haben ihren Betrieb wegen der Corona-Pandemie inzwischen eingestellt. Das belastet nicht nur die Fluggesellschaften, sondern auch diejenigen, die normalerweise für einen reibungslosen Flug am Himmel sorgen, etwa die deutsche Flugsicherung. Mischa Erhardt.
Kreuzten an einem gewöhnlichen Wochentag im März oder April vergangenen Jahres noch bis zu 10.000 Flugzeuge den Himmel über uns, herrscht nun Flaute über den Wolken. Denn die Zahl der Flüge ist auf einen Bruchteil geschrumpft. Die Flugbewegungen sind um 85% eingebrochen.
Die globale Ausbreitung des Coronavirus und die damit verbundenen massiven Flugstreichungen stellt unser Unternehmen wie viele andere vor besondere Herausforderungen,
sagt der Chef der deutschen Flugsicherung DFS, Klaus-Dieter Scheuerle. Und an dieser Situation wird sich allzu schnell wohl auch nichts ändern.
Es ist nicht auszuschließen, dass sich die negativen Verkehrstrends noch etwas fortsetzen in den nächsten Wochen.
Für das gesamte Jahr rechnet die deutsche Flugsicherung mit einem Rückgang der Flüge im deutschen Luftraum von 50%. Das trifft auch die staatseigene DFS hart. Die Luftraumkontrolleure rechnen mit einem Einbruch ihres Geschäftes ebenfalls um etwa die Hälfte. In Zahlen bedeutet das einen prognostizierten Umsatzschwund von rund 500 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr hatte die DFS noch bei einem Umsatz von knapp 1,2 Milliarden Euro einen Gewinn von rund 35 Millionen Euro verbucht. Nun steht rigides Sparen auf dem Programm, Investitionen werden eingestellt oder drastisch zurückgefahren. Immerhin ist es der DFS gelungen, mit Arbeitnehmervertretern einen Corona-Krisentarifvertrag für die rund 5.500 Beschäftigten festzuzurren. Der sieht beispielsweise bis zu 300 Stunden weniger Arbeit für die Lotsen und Technikerinnen in diesem Jahr vor. Diese verlorenen Stunden können aber in den kommenden Jahren wieder nachgeholt werden.
Diese Lösung bietet hohe Flexibilität beim Personaleinsatz, insbesondere wenn der Verkehr wieder anzieht, und darauf wollen wir vorbereitet sein. Deshalb verzichten wir im Kerngeschäft auf Kurzarbeit,
sagt Klaus-Dieter Scheuerle. Der überwiegende Teil der Beschäftigten der DFS arbeite mittlerweile im Homeoffice. Das Personal in den Towern und Kontrollzentren sei angesichts der Flaute am Himmel stark reduziert. Andere Luftfahrtunternehmen wie die Lufthansa setzen angesichts des Stillstandes massiv auf Kurzarbeit. So hat die Kranich Airline für 87.000 ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt oder wird das in naher Zukunft tun. Denn seitdem die Reisebeschränkungen und Verbote gelten, sind bei der größten europäischen Fluglinie von ihren 760 Maschinen rund 700 am Boden geparkt. Immerhin geht es der Lufthansa wirtschaftlich im Gegensatz zu manchen Konkurrenten vergleichsweise gut.
Die Airlines, die in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet haben, haben die Chance, hier diese Krise zu überstehen. Airlines, die bereits angeschlagen sind, für die sieht es durchaus schlecht aus,
meint die Luftfahrtexpertin Yvonne Ziegler von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Frankfurt. Immerhin rechnet aber die deutsche Flugsicherung damit, dass es bald für die Luftfahrt langsam wieder aufwärts gehen könnte. Ab Mai rechnet die DLF damit, dass die Verkehrsflüge langsam wieder zunehmen werden.
Der Bericht war das von Mischa Erhardt. In Brüssel hat das Thema Corona heute auch die NATO beschäftigt. Allerdings waren die Außenminister nur per Videoschalte zusammengekommen, wie in diesen Tagen üblich. Was Corona nun mit der NATO zu tun hat, Bettina Klein.
Die NATO hat eine neue Aufgabe, den Kampf gegen das Coronavirus. Die NATO kann Menschenleben retten. Sie ist in dieser Krise nicht der Notarzt, aber sie hat eingespielte Mechanismen, die uns nutzen können, so Außenminister Heiko Maas nach der Videokonferenz mit seinen Kollegen am Nachmittag. Dazu gehören Abläufe, wie man in Katastrophen schnell reagiert, wie man dringend benötigtes Material beschafft und wie man es per Lufttransport von A nach B bringt. Die Zusammenarbeit beim Kampf gegen die Corona-Krise soll nun intensiviert werden. Der Oberbefehlshaber Todd Walters soll die Unterstützung fortan koordinieren, ausbauen und beschleunigen. Die NATO wurde für Krisen geschaffen und wir können jetzt helfen, sagte Generalsekretär Stoltenberg.
NATO was created to deal with crisis, so we can help.
Neben der bilateralen Hilfe werden die Agenturen der NATO für Beschaffung und für Katastrophenreaktion genutzt, ebenso die Zusammenarbeit beim Lufttransport. Deutschland hatte etwa Patienten aus Frankreich und Italien zu sich geholt. Ein türkisches Militärflugzeug brachte medizinische Güter nach Italien und Spanien. Auch der Kampf gegen gezielte Desinformation ist ein Schwerpunkt in der Corona-Krise. Hilfslieferungen aus Russland und China seien zwar willkommen, so Heiko Maas, doch das propagandistische Ausschlachten und die Falschdarstellungen erforderten eine Reaktion.
Solange wir bei den Desinformationen, die es gibt, tatsächlich auch staatliche Hintergründe vermuten müssen, ist es, glaube ich, angezeigt, dass sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch innerhalb der NATO Gegenmaßnahmen ergriffen werden, die darauf hinauslaufen, dass das, was es an Informationen gibt, eben faktenbasiert ist und nicht Fake News basiert.
Die Außenminister brachten heute wie geplant auch einen Reflexionsprozess auf den Weg, angestoßen durch Deutschland und gedacht als eine konstruktive Antwort auf die Kritik des französischen Präsidenten am Bündnis. 10 Experten und ehemalige Politiker, darunter der deutsche Ex-Minister Thomas de Maizière, sollen bis Ende des Jahres Vorschläge erarbeiten, wie die politische Dimension der NATO gestärkt und ihre interne Koordination verbessert werden kann.
Bettina Klein. Viele Länder haben wegen Corona inzwischen umfangreiche Kontaktsperren verhängt. Der russische Präsident Putin hatte einen anderen Weg gewählt. Es gilt bezahlter Zwangsurlaub, der jetzt noch einmal verlängert worden ist. Denn auch in Russland steigen die Corona-Zahlen weiter sprunghaft an. Tilko Gries hat die Einzelheiten.
Wladimir Putin ordnete an, die arbeitsfreie Zeit über das kommende Wochenende hinaus zu verlängern. Bis zum Ende des Monats, das heißt bis einschließlich zum 30. April. Ich unterstreiche, dass den Arbeitnehmern ihre Löhne und Gehälter gesichert bleiben. Am 1. Mai dann schließt sich in Russland wie in jedem Jahr ein Block von 10 weiteren Tagen an, an dem die meisten frei haben. Unklar ist weiter, ob die Militärparade am Tag des Sieges am 9. Mai auf dem Roten Platz in Moskau stattfinden wird. Üblicherweise werden dazu auch Veteranen eingeladen. Sie zählen sämtlich zur Risikogruppe. Der Präsident hat keine weiteren Unterstützungen für Bürger und Unternehmen angekündigt. Die Lohnfortzahlung wird daher viele Firmen, die wegen der vielfältigen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit ohnehin vor großen Schwierigkeiten stehen, noch stärker belasten. Ausgenommen von der Formulierung arbeitsfrei sind allerdings Beschäftigte unter anderem im Gesundheitswesen, in Verwaltungen, Banken oder im Transportwesen. Die Bewältigung der Corona-Krise wird in Russland außerdem föderalisiert, also in wesentlichen Teilen auf die Regionen und Kommunen übertragen. Der Präsident forderte die Gouverneure auf: Bis zum Ende dieser Woche müssen sie konkrete Vorsorgemaßnahmen bestimmen, die für ihre Gebiete am besten geeignet sind, wie etwa zum Schutz der Gesundheit, der Sicherheit der Menschen, wie auch zur Stabilität der Wirtschaft und Schlüsselinfrastruktur. Politisch bedeutet die heutige Rede, dass Gouverneure von nun an am Erfolg oder Misserfolg ihres Managements in der Krise gemessen werden. Die Regionen haben dabei sehr unterschiedliche Voraussetzungen, was etwa den Zustand ihrer Wirtschaft, ihrer Infrastruktur und ihre finanziellen Möglichkeiten betrifft. Für die Hauptstadt Moskau wurde bereits entschieden, die Ausgangsbeschränkungen bis Anfang Mai zu verlängern. Russland zählt, Stand heute, nach amtlichen Angaben etwa 3.500 Infizierte. Die täglichen Steigerungsraten sind zuletzt gewachsen. Da längst nicht im ganzen Land ausreichend getestet wird, gibt es große Zweifel an den offiziellen Zahlen.
Aus Moskau, war das der Bericht von Tilko Gries. Und damit noch einmal in die Innenpolitik. Der rechtsextreme sogenannte Flügel innerhalb der AfD hat sich inzwischen aufgelöst. Auch eine Reaktion auf die Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Doch damit ist auch die innerparteiliche Debatte über den Flügel noch lange nicht beendet. Im Gegenteil, Henry Bernhard berichtet.
AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen misstraut offensichtlich dem Selbstauflösungsbeschluss des parteiinternen rechtsextremen Flügels. Er äußerte sich gestern im Internetportal Tichys Einblick:
Menschen ändern ihre im Laufe des Lebens entwickelten Einstellungen nicht durch Vorstandsbeschlüsse einer Partei.
Die politischen Konzepte innerhalb der AfD liefen zu weit auseinander, argumentiert Meuthen.
Freiheitlichkeit und Sozialismus etwa schließen sich aus. Sie unter dem Dach einer Partei zu vereinen, kann nicht funktionieren.
Wobei er mit Sozialismus die völkisch-sozialen Ansätze des Flügels meint. Deshalb, so Meuthen, wäre es besser, die AfD spalte sich auf in eine rechtskonservative und eine sozialpatriotische Partei, wie sie im Osten dominiere. So könne man die meisten Wähler gewinnen. Meuthens Vorstoß stößte der Politik auf Verwunderung, in seiner eigenen Partei auf Entsetzen. Björn Höcke, Rechtsaußen der Partei, schreibt, dass er den Vorstoß für töricht und verantwortungslos halte. Eine Spaltung wäre ein Zeichen des Scheiterns. Die AfD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Alexander Gauland und Alice Weidel, und Meuthens Co-Bundessprecher Tino Chrupalla rufen in einem Text zur Einheit der Partei auf. Man sei gemeinsam auf einem freiheitlich-sozialen Kurs. Der Parteivize Stefan Brandner, Bundestagsabgeordneter aus Thüringen, ist entsetzt von Meuthens Vorstoß. Nur gemeinsam sei man stark.
Ja, da gibt es überhaupt nichts, was dafür sprechen würde, die AfD aufzuteilen. Gar nichts, 0,0. Wir waren gerade am Holzhacken. Das ist immer, wenn Sie so einen Stamm auf dem Holzblock haben, ist immer ganz schwierig, den zu halbieren. Sobald Sie den halbiert haben, geht es mit den beiden Hälften geht's ganz flott. Dieses Gleichnis oder dieses Bild habe ich immer vor Augen, wenn ich an die AfD denke.
Nur ganz wenige, wie der ehemalige Bundesvize Georg Pazderski, der den rechtsextremen Flügel der AfD schon länger bekämpft, äußern Verständnis für Meuthens Spaltungsvorschlag.
Wir stellen ja auch fest bei der AfD, wir haben ein Problem bei der bürgerlichen Mitte. Und die müssen wir erreichen und da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir bei der bürgerlichen Mitte erfolgreicher sein können. Und deshalb halte ich den Debattenbeitrag von Jörg Meuthen für richtig und wichtig.
Die AfD werbe mit dem Slogan Mut zur Wahrheit. Da müsse sie solche Diskussionen aushalten, so Pazderski. Inzwischen werden auch Rücktrittsforderungen gegen Meuthen laut, wie zum Beispiel vom Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses Gunnar Lindemann. Stefan Brandner erinnert an frühere Parteivorsitzende, die nicht mehr der AfD angehören.
Man sagt, Geschichte wiederholt sich nicht. Geschichte wiederholt sich zumindest in der AfD gelegentlich ja doch mal. Wenn Sie schauen, Lucke, Petri, Poggenburg, was damit Leuten passiert ist, die irgendwas aufteilen wollten. Das entscheidet der Bundesparteitag und das wird auch davon abhängen, wie Herr Meuthen sich in den nächsten Wochen und Tagen und Wochen verhält.
Auch Roland Hartwig, der dem Flügel in der AfD kritisch gegenüberstand, möchte seine Hand nicht für Jörg Meuthen ins Feuer legen.
Wie es mit Herrn Meuthen weitergeht, weiß ich nicht. Ich vermute persönlich auch, dass er durch diese Aktion politisch an Gewicht in der Partei verliert.
Während Deutschland versucht, mit der Corona-Pandemie klarzukommen, sollte in nächster Zeit außerdem mit heftigen innerparteilichen Diskussionen in der AfD gerechnet werden.
Henry Bernhard war das über den Streit in der AfD zum Umgang mit dem Flügel. Ja, und fehlt noch die Presseschau im Studio. Jetzt Christoph Wittelsbürger mit den Kommentaren der morgigen Zeitungen. Die Redaktion hatte Alexandra Eul.
Ja, guten Abend. Im April und im Mai könnten jeweils bis zu 40.000 Saisonarbeiter unter strengen Auflagen nach Deutschland kommen. Darum geht es auch in den Zeitungskommentaren. Die neue Osnabrücker Zeitung begrüßt den Entschluss der Bundesregierung als ersten Schritt, wendet allerdings ein, insgesamt werden wohl rund 300.000 Helfer benötigt. Ob Schüler, Studenten, Arbeitslose oder Geflüchtete diese Lücke füllen können, das bleibt abzuwarten. Die Tageszeitung Neues Deutschland schreibt zum selben Thema: Im Zuge der Corona-Krise fehlen Erntehelfer aus Ost- und Südosteuropa und auf einmal entdeckt die Politik ihr Herz für das Prekariat. Als kleine Gegenleistung werde allerdings erwartet, dass man das mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz doch bitte nicht zu eng sehen soll. Das Coronavirus legt auch die internationale Klimadiplomatie lahm, beobachtet die Frankfurter Rundschau und schreibt weiter: Der für den Herbst geplante UN-Gipfel in Glasgow wird auf irgendwann nächstes Jahr verschoben, klingt wie der Klimaschutz kann warten. Der Tagesspiegel aus Berlin begrüßt die Entscheidung, denn die Staaten müssen sich nun auf die Rettung von Menschenleben und die Bekämpfung der Corona-Krise konzentrieren. Die Nürnberger Nachrichten halten fest: Wäre der Klimawandel doch nur ein Virus, wir hätten ihn schon längst gebändigt. Derzeit ist genau jene Entschlossenheit zu sehen, die Experten auch für den Kampf gegen den Klimawandel anmahnen. Die Süddeutsche Zeitung blickt angesichts der Corona-Pandemie auf den afrikanischen Kontinent. Bill Gates geht von bis zu 10 Millionen Toten aus. So viele wie sonst nirgends auf der Welt. Der Rest der Welt ist derweil mit sich selbst beschäftigt. Für Afrika wird nichts übrig bleiben. Themenwechsel. Die Verurteilung von Ungarn, Polen und Tschechien durch den Europäischen Gerichtshof. Sie hätten sich nicht weigern dürfen, Mehrheitsbeschlüsse zur Umverteilung von Asylbewerbern aus Griechenland und Italien umzusetzen, hieß es zur Begründung in Luxemburg. Ein Urteil von großem Wert, meint die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Weil es diese Länder als Rechtsbrecher brandmarkt mit klareren Worten, als es europäische Politiker getan haben. Der Kölner Stadtanzeiger glaubt, dass das schlechte Beispiel der drei mitteleuropäischen Staaten Schule gemacht hat. Nicht einmal jetzt, in der sich zuspitzenden Corona-Krise, seien die EU-Regierungen zur Rettung von Kindern aus griechischen Elendslagern bereit. Und die badischen neuesten Nachrichten erklären: Gemessen an den Aufgaben, die auf die EU beim Wiederaufbau der Wirtschaft nach der Corona-Krise zukommen, dürfte die Umverteilung von Migranten eine Schönwetterveranstaltung gewesen sein.
Die Presseschau, Dankeschön, Christoph Wittelsbürger. Ja, soweit die Sendung. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Jörg Münchenberg. Dankeschön für Ihr Interesse und kommen Sie noch gut durch diese Nacht.